Okay.
Düb.
Haggai 2, Vers 15. Und nu? Achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein und Stein legte am Tempel des Herrn, bevor dies geschah. Wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zur Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es plus 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand, mit Vergilben, mit Hagel, alles Werk eurer Hände. Und dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Wir wissen noch vom letzten Mal, wo Gott halt zum Volk sagt, so hey, sei stark und arbeite. So ein setze mich ins Zentrum. Baue für meinen Wohnort, nicht für deinen. So ein du vergisst mich. Ne? Und genauso ruft das doch Jesus zu uns im neuen Bund, mit dem neuen Tempel, der geistlich ist, den wir sind, ne, die Gemeinde. Setz mich ins Zentrum. Lass mich im Herzen wohnen. Ne? Konzentriere dich und such nach meinem Geist, nach meinem Willen, nach meiner Kraft, nach meiner Weisheit, nach meiner Stärke und was auch immer. Ne? Folge du mir nach und bete nicht und lebe nicht so, dass ich dir nachfolgen muss und dich zu ziehen würde zu mir. Und lass mich einfach im Zentrum sein und lass mich machen. Ja. Denn außerhalb von einem Leben, wo Gott nicht im Zentrum ist, sondern der Mensch, die Schöpfung, da erwartet uns Armut und Fluch und Hunger. Ja. Und Jesus hat uns das deutlich gemacht und er hat gesagt, es geht weitaus mehr als das physische Essen und das physische Trinken, das physische Reichsein und das physische sich bekleiden und sein als Mensch, sondern Gott sieht das geistlich. Ja. Der Mensch hat im Verborgenen, im Tiefen, die Seele hat im geistlichen Hunger und Durst und muss bekleidet werden. Ne? Mit dem Kleid, das Gemeinschaft haben kann mit Gott. So ein Und mit einem Kleid, das eine Rüstung gleicht, so das uns beschützt. So ein, wir haben eine innerliche Not, so und darin zu dem zu kommen, wofür wir gemacht sind, zur Gemeinschaft. Ja. Und durch den Fall der Sünde ist halt dieses Innere, was so gesund war und so rein und so gut und was sich auch nach außen hin was Gutes gebracht hat für den Menschen, ne? Davon sind wir halt dann abgefallen, so, und der Mensch hat sich vom inneren Blick auf den äußeren dann konzentriert und seitdem sind wir darin gefangen, äußerlich zu betrachten, äußerlich zu entscheiden, für uns zu bauen, unsere Not zu gucken, so, und uns zu verwirklichen, so, und das ist auch ein Ding der Gnade und auch ein Ding der Befreiung, woraus uns Christus befreit hat, dass wir wieder zu dem werden, wo was wir waren. Zu diesem Menschen, zu dieser Seele, die gesund ist und die im Frieden ist. Nicht nur mit Gott und nicht nur mit seinem Nächsten, auch mit sich selbst. Das ist wichtig. Wir haben, was uns Christus schenkt, ist mehr als der alte Bund. Was eher psychologisch ist. Eine Krücke, die uns hilft, zu existieren und zu laufen mit unserer Schwachheit. Christus ist viel mehr, denn er hat uns die Heilung geschenkt. Und Heilung bedeutet, dass etwas anders wird. Ne? So ein Psychologie und menschliche Weisheit verändert das Problem nicht, aber es hilft, damit klarzukommen. Oder es zu verhindern. Ne? Sich zu disziplinieren. So ein Wege zu gucken, wie man es trotzdem irgendwie packt. So, ne? Und wir haben auch viel mehr als das. Und das hatte Gott eigentlich sein Volk damals schon versprochen, aber die haben es halt nicht geschnackt. Ne? Ich möchte euch heilen. Ich möchte euch komplett verändern. Innerlich. Und das wird sich äußerlich bemerkbar machen. Auch in der Gesundheit, in der Psyche, aber auch in allem. Ja. Und hier lehrt Gott sein Volk. Und letzte Woche haben wir gesehen, dass er sagt, in Vers 9, obwohl die so fleißig am Tempel schon 2 Monate arbeiten und das tun, was Gott will, denn er hat gesagt, hey, ihr baut nur für euch, jetzt baut man für mich. Damit ich hier wohne und bin. So ein, ne? Und in Vers 9 hat er gesagt, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird... Nee. Wo war das? Ui. Ah nee, Vers 14. Da antwortete Hagai und sprach: Ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und auch jedes Opfer, das sie tun, unrein. Ne? Weißt du, obwohl sie Gottes Willen tun, als fromme Diener Gottes und als demütiges und gottesfürchtiges Volk Gottes, guckt Gott es halt an und sagt: Nee, es ist aber nicht rein in meinen Augen. Obwohl ihr das tut, was ich euch gesagt habe, was ihr tun sollt. Ne? Weißt du, und man könnte meinen, so, dass das das Ende ist, aber es ist es nicht. Ne? Weil Gott kommt ja zu seinem Volk durch die Propheten und er spricht und er sagt: Hey, das ist alles unrein, weil es ist die falsche Motivation, das falsche Herz. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe euch zwar gesagt, ihr sollt opfern und ihr sollt im Tempel dienen und so weiter und so fort, euch nach mir ausrichten, nach meinem Wort und so weiter, aber das ist, so wie ihr das macht, so ein, ist es nicht das, wie ich das will. Ne? Und wir haben das gesehen mit Nehemia dann und so weiter, wie Gott die Augen einfach verändert, den Blick für Gott in die Gemeinschaft mit ihm, und die Art Gottesdienst. Ne? So ein, und hier kommt er halt rein und macht halt die Augen auf vom Volk und sagt halt: Hey, du hast das falsche Herz. Ne? Du machst zwar alles so, wie man es vielleicht, würde man heute sagen, als guter Christ, was man so macht, aber das ist nur äußerlich. So ein, und so kommt er auch in unsere Herzen und spricht doch zu uns immer und immer und immer wieder. Und das wird nie weggehen. So ein: Hey, so wie du gerade lebst, ist unrein von mir. Ist nicht sauber. Obwohl du vielleicht äußerlich ein guter Christ bist. So ein, aber es fehlt eine Sache. Die wichtigste überhaupt. Vers 17. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet doch aufmerksam darauf von diesem Tag an und weiterhin. Vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet drauf. Liegt das Saatgut immer noch in der im Speicher? Auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatäpfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Und sie lernen Gott jetzt kennen das erste Mal und auch, was er eigentlich will von ihnen. Und ja, er will die Opfer. Weil das braucht der Mensch, um überhaupt Gemeinschaft haben zu können. Er braucht Gnade. Und er muss da ein bußfertiges Herz haben. Ein Herz, das kommt und gesteht, dass er schwach und Sünder ist. Nicht vollkommen, immer an sich denkt und so weiter. Und so kommt das Volk einmal im Jahr, legt die Hand auf dieses Opferlamm und der Priester schlachtet es. Und das Lamm stirbt unschuldig, aber doch gerecht für den Nächsten. Und so kann der Mensch weiter mit Gott. So ein, ne, aber es geht nicht um das Opfer an sich, um die Tat, sondern es geht nicht um den Gottesdienst an sich, um das Bibelstudieren, um das Beten, um das Anbeten, Loben, Danken, Preisen, Zeugnis geben für die Welt, sondern es geht um die Gemeinschaft, sagt Gott. Immer und immer wieder, durchs ganze Alte Testament, durchs ganze Neue Testament, immer und immer wieder spricht er das an und versucht seinem Volk zu erklären, worum es ihm geht, was ein angenehmer Gottesdienst für ihn ist. Ja. Und das ist, kehrt doch um zu mir. Ja, und ihr dürft nicht vergessen, in dem Moment hier, da bauen die für Jahwe. Und trotzdem fehlt was. Ja, das ist das Herz wie Laodicea. Nicht warm, nicht kalt. So ein, es ist ein Herz, das überzeugt ist von seinem Glauben an Gott und Eifer hat für den Glauben und für das Zeugnis. Ne? So ein, aber im Herzen wohnt halt Gott nicht selber. Es dreht sich nicht um ihn. So ein, von daher lasst uns das nie vergessen, wenn es eine Sache gibt, wo wir zuerst umkehren müssen, wenn es so ist, dann ist es der Weg, den wir alleine gehen. So ein, und manchmal ist es Not, einfach in diese Stille zu kommen vor Gott, ohne Worte und ohne Tat und sich selbst zu finden in ihm. Ja. Unser Glauben soll frei sein und soll mit ihm sein und durch ihn. Ja, die ganzen Werke kommen aus dem Glauben. Christus hat gesagt, die Frucht wird kommen. Und da kommst du nicht drum rum. Wer wirklich liebt, So, wer sich wirklich konzentriert auf jemand anderen, bedeutet das in meiner Perspektive gerade, da wird eine gute Frucht draus kommen. Weil Agape ist nicht fruchtlos, nie. Und selbst wenn die Frucht nicht gerade sofort sichtbar ist, so ist was gepflanzt, was wächst und irgendwann Frucht bringt. Agape bedeutet Gesundheit, Gemeinschaft. Mit jemand anderen Zeit und Kraft zu teilen und sich zu opfern. Das ist Agape. Unabhängig davon, ob ich was empfange oder nicht. Unabhängig davon, ob es für mich gerecht wäre oder nicht oder ungerecht. Unabhängig davon, ob es mir Spaß macht oder Freude bringt oder sonst was. Agape ist selbstlos und dient. Und diese Agape ist es, die wir lernen. Diese Agape ist es, die wir als Gesetz bekommen haben. Ne? Liebe Gott, Agape deinen Nächsten, und Agape dich selbst. Ne? Und das ist eine Sache hier, wo ich halt drüber nachdenken musste. Und ich will Frucht haben. Und ein großes praktisches Ding ist, ne, nicht zu vergessen, hier spricht zwar Gott das euch an, ihr alle, ne, aber wo fängt Gottesdienst wirklich an? Das ist im Privaten. Ne? In dieser stillen Kammer, wo ich alleine bin als Mensch. Und das ist das größte Problem, das wir manchmal haben, dass wir das vergessen, dass wir uns auch selbst lieben lernen müssen in dieser reinen Liebe. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Und das ist der Punkt, den wir am häufigsten vergessen, weil es fällt leichter, toll zu sein oder gottähnlich zu sein in der Gemeinschaft. Ne? Ich glaube, das fällt mega schwer in der Gruppe, wenn man sich respektiert, sein schlimmstes Ich zu zeigen. Ne? Es fällt ziemlich einfach, das nicht zu zeigen, zu verstecken, weil man sich nicht outen will. Weil man nicht will, dass jemand schlecht über einen denkt. Ne? Weißt du aber, was ist, wenn du zu Hause bist? Wenn du privat bist? Wenn du nur alleine bist? Und da ist der Punkt, wo wir dann oft vernachlässigen, Christ zu sein, Christus zu leben und zu wachsen. Wenn du darüber nachdenkst, die Gemeinschaft, ob jetzt mit zwei oder mit drei, vier Leute, mit denen dich triffst, die Gemeinschaft dient nur dazu, neue Gedanken zu bekommen. Du gehst in ein Gespräch mit Menschen, ob jetzt geistlich oder menschlich, ist total egal, es gilt auch für alle Gottlosen. Du triffst dich mit einem Menschen und du kommunizierst und hörst seine Gedanken, deine, und du gehst mit, ob du willst oder nicht, mit anderen Gedanken, mit neuen Gedanken zurück, die du vorher vor dem Gespräch nicht hattest. Das beeinflusst. Ne? Und so ist es auch in der Gemeinschaft. Deswegen ist Gemeinschaft elementar und super wichtig, dass wir Christen uns zusammentreffen, weil wir, ob wir wollen oder nicht, wir kommen hier raus mit Gedanken von Fremden. Ja. Und wenn die Gemeinschaft geistlich ist, dann kommen wir raus mit Gedanken von Jesus. Weil Christus durch deinen Bruder oder deine Schwester geredet hat. Ja. Und wir kommen verändert raus. Und was wir mit den Gedanken machen, das ist unsere Sache. Weil da fängt es dann nämlich wirklich an. Und zwar, wenn du allein bist im Privaten, was machst du denn mit dem, was du erfahren hast? Und früher war das noch einfacher, weil in der Zeit hier hatten die Menschen so viel Zeit zum Reflektieren und zum Denken. Das ist eine Sache, die hat sich wirklich verändert und die ist heute einnehmender denn je zuvor. Ne? Weißt du, damals sind die Leute dann spazieren gegangen nach Hause und mussten ewig weit laufen oder zur Arbeit oder aufs Feld oder wo auch immer hin, ne? Bekannte besuchen, zu einer Hochzeit, tagelang manchmal unterwegs. Man hatte Zeit zum Denken. Man ist abends nach Hause gekommen, da gab es kein Netflix oder Facebook oder Twitter oder WhatsApp oder irgendwas, Nachrichten, ne, sondern du hattest nur die Gedanken, die du am Tag gesammelt hast und am Abend hattest du Zeit zum Nachdenken darüber. Es war alles ruhiger und langsamer. Und das ist wichtig. Ne? Das ist eine Sache, die Christus selber praktiziert hat und das ist was Praktisches. Er selber ist alleine, hat sich vereinsamt dann. Egal wie stressig der Tag war, er hat es gebraucht. Ne? Und ich merke, dass mir das auch gut tut, meine eigene Stille zu finden. Diese stille Kammer, wo nur ich bin. Ich bin eine Persönlichkeit, ich brauche das eh. Ich bin ein Typ, der sich schon immer vereinsamt hat, auch als Kind. Aber es gibt Typen, die sich halt nicht gern vereinsamen, sondern die Gemeinschaft brauchen, ne? Die Unterhaltung, so das ständige neue Informieren. So ein, ne? Aber das ist eine Sache, die halt dem Menschen nicht gut tut. Ne? Der Sabbat, dieser Ruhetag, ist nicht nur was Physisches. Und wir brauchen auch eine mentale, eine geistliche Ruhe. Und heute ist das komplizierter denn je. Ich war mit zwei Jungs im Haus. Der eine 16, der andere 18. Und in dem Haus haben sie nur Internet eh. Das heißt, keine Bilder, nur Text. Ne? Und keine Ahnung, die waren den ganzen Tag trotzdem am Datteln. Ne? Die haben gut gearbeitet, aber sobald Pause war, sofort Handy gezückt, sogar nachts. Ne? So morgens aufstehen. So, und die ganze Zeit macht's Bing. Ne? Und die kommunizieren die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten über WhatsApp. Ne? So ein, ne? Und ich habe mir das so angeguckt und ich dachte, ja, die haben keine Ruhe. Ne? Und musste ich aber beschämt auf mich gucken, weil ich mache es ja oft nicht anders. Ne? Ich habe tags meine Informationen, dann komme ich nach Hause, dann esse ich mit Dorit und dann sitzen wir da und gucken entweder gucken wir einen Film, ne? So Serie, so ein, bis wir müde sind und ins Bett gehen. Ne? So ein, was weißt du, und das ist so ein, ich denke, eine Volkskrankheit, eine riesengroße Krankheit der Menschheit, so ein, auch der Christen vor allem, so ein, die ganz viel Frieden, Segen und Kraft einfach raubt. So dass wir nicht zur Ruhe kommen können mehr. So ein, ne? Wenn ich die Kids angucke, so ein, werden so beballert von den ganzen Spielen und den ganzen Krams, ne? Wenn ich Serie gucke, Kinderserien bei meiner Mutter, ne, dürfen die Kinder Filme gucken, ein ganz normales Programm halt, ist ja auch egal, wie der Sender ist, aber halt so ein Kindersender, ne? Die Serien haben sich so verändert, die sind so schnell und so konfus und so viel Sprache, ne? Und ich sitze da und bin total überfordert, so, ne? Weil alles so, blablabla, so, ne? Früher war es so, da hattest du halt eine Serie und, ne, und alle haben langsam gesprochen, du hattest Zeit, darüber nachzudenken, es war alles viel ruhiger, ne? So ein, aber dann gucke ich in unseren Erwachsenen-Serien oder Filmen und es ist genauso, es wird schneller und es wird lauter und es wird eine konfuser. So ein, es sind, wir beballern uns und wir lenken uns ab und ne, oft ist es doch so, bei den meisten zumindest, dass wir uns beballern die ganze Zeit, bis wir so müde sind, dass wir entweder einschlafen oder wir beballern uns so sehr mit anderen Gedanken, so ein, bis die Uhr halt uns auffällt und wir sagen, oh, ich muss jetzt ins Bett, weil morgen muss ich früh raus und funktionieren. Und das ist schrecklich. Ne? Gott kommt zu seinem Volk und er sagt, hey, kommt zu mir, kommt zur Stille und zur Ruhe, damit ihr Segen empfangt. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn wenn unser geistliches Leben, vielleicht auch das physische, so ein fruchtlos ist oder trocken, wenn da nicht so viel rauskommt, wie wir erhoffen. Ne? Von unserer Gebetszeit zum Beispiel. Wenn wir da reinkommen und scheffeln so, und sind total enttäuscht, weil wir denken so, pff, so viel habe ich nicht aus Gottes Wort rausbekommen oder hätte ich jetzt mehr erhofft oder was auch immer. Ne? So ein, wenn die Gemeinschaft in Gott nicht da ist, ist der Segen nicht voll. Ne? Und ich danke Gott, dass er mir das von Neuem wieder aufs Herz legt und mir zeigt, so wie wichtig das ist, dass ich in diese Stille komme. Dass ich mir Zeit nehme mit ihm, aber nicht nur das, sondern ich mir auch Zeit nehme mit mir. Bei euch bin ich da und ich höre euch zu. Und wenn ihr Probleme habt, dann besitze ich da und höre, manchmal Stunden. So ein, dann gehe ich nach Hause und denke weiter über euch nach so und über das Ding und bete das zu Gott und frag nach Weisheit, dass ich nichts Dummes sage, was noch mehr kaputt macht vielleicht oder in die falsche Richtung lenkt. Ne? Weil der Mensch ist ja sehr klug, so ein, mit seinen Erfahrungen und Sichtweisen. So ein, ne, und dann gebe ich das am nächsten Tag oder wann auch immer wir uns dann sehen, ne? Oder schreib's. So ein, ne, auch mit mir selber bin ich nicht so liebevoll und aufopfernd. Aber unsere Seele braucht das. Wir brauchen das ganz persönlich, dass wir kommen und es selber hören. Ne? Und wann war es das letzte Mal, dass du deinen eigenen Gedanken zugehört hast? Was eigentlich in dir vorgeht, in deinem Kopf? Und das schaffst du nicht, wenn Netflix oder Facebook oder sonst irgendwas nebenbei läutet. Sondern es ist wichtig, dass der Mensch zur Ruhe kommt und einfach sich selber hört. Und das, was er hört, auch wenn es manchmal dunkel ist oder ihm Angst macht, dass er das dann mit Gott bequatscht. So dass da Frieden und Ruhe reinkommt. So, das Herz ist der Spiegel unserer Seele. Das Herz zeigt uns, was wir sind und was uns wichtig ist. Darin, wofür wir uns investieren. Ne? Ich habe es euch schwerer gemacht so, und trotzdem seid ihr nicht zu mir gekommen. Ne? So achtet doch aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin. Von diesem Tag an will ich dann segnen. Und das ist hier ein Versprechen, eine Verheißung Gottes im alten Bund, das wir im neuen Bund auf jeden Fall haben. Sobald du dich konzentrierst auf Gott, kommt auch der Segen. Von diesem Tag an, von diesem Moment, wo du dich entscheidest, ihm wieder im Zentrum zu lassen, kommt Segen. Und Punkt. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und wir wissen ja, so wie schwer das ist. Es scheint so ein Auf und Ab, so ein, aber ich musste heute Morgen an diesen Vers denken. Im 5. Mose steht der, 5. Mose 32, Vers 10 und 11. Er umgab ihn, er gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie sein Augapfel. Also Gott, dem Menschen, ne, seinen Geliebten hier, den Gläubigen. Wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seine Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Ja, der Herr allein leitet ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Und das ist ein wunderschönes Bild, so, und die meisten werden das kennen, aber wahrscheinlich nicht alle, ne, weil der Adler macht das halt so, ne, legt da seine Eier oder was auch immer, die schlüpfen, ne, so, und die Kleinen, die werden verwöhnt, ne, der Adler fliegt, holt Würmer, kotzt die aus in den Mund und die Vögel essen und wachsen und werden stärker, ne, machen ihre ersten Bewegungen und so weiter und werden dicker und dicker und ist immer weniger Platz in diesem kleinen Nest. Ne? Aber die Vögel fühlen sich sicher und geborgen und haben keine Not. So, ihr Mutter, ihr Vater ist halt einfach da. Ne? Aber dann kommt irgendwann der Moment so, wo die kleinen Adlerküken halt so weit gewachsen sind, dass sie reif sind. Selbstständig zu werden, zu fliegen. Sich selber Futter zu besorgen, anfangen mehr und mehr Verantwortung zu tragen, ne? Und diese Freiheit, für die sie geschaffen sind, zu leben als eigenständiges Individuum. Ne? Und so kommt halt der Moment so, entweder sind die so faul, dass sie nicht auf den Rücken vom Adler klettern vom Nest, dann kommt der Adler und schmeißt halt das Küken aus dem Nest raus. Und der Adler baut sein Nest sehr hoch in den Bergen. Ne? Und das Küken so klatscht halt runter, versucht zu fliegen, so kann's vielleicht eine Weile, ne, der junge Adler so, aber irgendwann verlässt ihn halt die Kraft. Und das ist der Moment, so, obwohl er sich so allein und im Flug fühlt, so ein, der Vater oder die Mutter schweben über ihn und beobachten jeden einzelne Bewegung und lassen nicht zu, dass er aufklatscht, ne, sondern kommen drunter, fangen das Adler Junges auf, das krampft sich fest auf dem Rücken. So, Adler fliegt wieder hoch, ne? Und das ist herrlich für den Kleinen, denke ich. Ne, weil in dem Moment so ist er wieder sicher und geschützt und jetzt ist er stark, ne? Weil er geht hoch und er ist dafür gemacht, wofür er ist. Große Augen, der Wind, ne? Fliegt höher und höher, bewegt seine Flügel und denkt, ich kann fliegen, ich bin so groß und stark. Und dann kommt der Moment, wo der Adler sich dreht. Ne? Und das Küken, oder der junge Adler halt, ne? Groß und stark. So, fliegt wieder runter, ne? So, ist wieder allein, findet keine Kraft mehr, irgendwann sich zu halten, stürzt ab und fühlt sich verlassen und verflucht von diesem Adler. So, ne? Aber kurz bevor es aufschlägt, kommt der Adler wieder. Und das Spiel geht immer so weiter. Bis die Flügel so stark sind, dass dieses Adlerjunge selbst fliegen kann. Das Liebe. Ne? Also, ich meine, mir würde das Spaß machen, glaube ich. So, aber ich glaube nicht, dass die Tiere so geschaffen sind, dass sie irgendwie sich am Leid anderer freuen, ne? So, ich würde da rumsitzen, so, ne? Und nochmal, so, ne? Aber Gott ist halt nicht so, sondern er guckt halt wie ein Vater, so ein, wie ein Papa drauf auf uns, so, und selbst in dem Moment, wo er loslässt, wo wir fallen und wo er weiß, wir schaffen es noch nicht, aber wir müssen fallen. So, immer und immer wieder, ne? Er ist trotzdem da und er beobachtet jeden Schritt und er lässt nicht zu, dass wir aufklatschen. Und wir haben alle solche Bereiche im Geistlichen, so wo wo wir fliegen lernen müssen. Ich sag's mal so, wenn ich das Bild jetzt weiternehme. Ne? So, und wir fallen und wir schaffen es nicht aus eigener Kraft immer wieder und Gott kommt aber und mit der Zeit werden wir stark in dem Bereich und wir beherrschen es. Und dann kommt der neue Bereich, so wo wir fliegen lernen müssen, wo wir Stärke brauchen. Und das ist eben der Punkt, den Gott sein Volk lehrt und zeigt über Jahrtausende, so ein, ich bin da und ich verlasse euch nicht. So, auch wenn ihr manchmal euch verlassen fühlt. Das hat einen Grund. So, aber ihr müsst stark sein und ihr müsst arbeiten. Und wir Christen heutzutage, jedenfalls die in Deutschland, wir sind noch fett geworden. Ne, weil wir uns einreden lassen haben, uns selber einreden und unseren Bruder und unsere Schwester einreden, so ein, aus Faulheit heraus, so, dass wir nicht stark sein müssen. Wir sind schwach. So ein, wir müssen nicht arbeiten, das ist ein Fluch. So ein, ne, und so werden wir fetter und fetter in unseren Nestern. Ja, und Gott kommt und versorgt uns mit dem Nötigsten, aber ne, kannst du dir vorstellen, so ein fetter Adler in seinem Nest, so der nicht fliegen kann? Bäh! So ein, ne, und nur nach Fressen schreit? So, und das ist ein elendes Leben. Und so fühlen sich viele Christen, die ich kenne, elend, fett, unbeweglich und krank, hungernd und dürstend. Die davon träumen zu fliegen, es aber nicht können, weil sie es einfach nicht tun. Sondern weil sich, wenn der Vater einen umdreht, dass man fällt, so sich festklammern und sagen, nee, 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 nee. Sondern, ne? Schisser. Sondern, weißt du, und wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir dann schöffeln oder andere an uns schöffeln, so, und da weniger rauskommt als erwartet. Ne? Wir sind verwöhnt. Und wir sind schwach. Und es kommt zum Teil davon, dass der Christenmensch verlernt hat, still zu werden. So, wir sind nicht dazu geschaffen, die Gedanken der anderen ohne Unterbrechung zu denken und zu haben. Wir brauchen einen Sabbat, wo wir uns alles genau angucken, auch uns, dann feststellen, das ist gut. Oder feststellen, daran baue ich morgen, wenn ich aufstehe. So, Gott hat seinem Volk hier gesagt, sei stark und arbeite. Und das sagt auch heute noch zu uns. Weil dieses Faulenzerleben macht einfach nur träge und träge und träge und träge. So. Und am gleichen Tag kommt das Wort nochmal, ein letztes Mal zu Haggai zum Volk. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen. Rede zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde Königsthrone umstoßen, und die Macht der heidnischen Königreiche, die werde ich zertrümmern. Ich will die Streitwagen umstoßen, samt ihren Besatzungen, dass Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, da werde ich dich, Serubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen und dich wie ein Siegelring machen, denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr, der Herrscher. Gott schenkt dir zweimal Hoffnung. Einmal auf das Jetzt. Am heutigen Tag will ich segnen. Komm einfach zu mir und setz mich ins Zentrum wieder. Aber er segnet und gibt auch seinen Segen auf die Zukunft. Und er sagt, selbst über deinen Tod hinaus, wenn du nicht mehr damit zu kämpfen hast, mir ähnlich zu sein oder nicht in Sünde zu fallen oder zu lieben oder nicht zu lieben oder was auch immer, aber selbst da habe ich für dein Leben schon Segen versprochen und gegeben. Das ist ein Siegelring. Und Serubabel ist ein, finden wir in Lukas und Matthäus, wo die Auflistung sind von den Stammbäumen von Josef und der Stammbaum von Maria. Da ist Serubabel drinne. Ist ein Vorfahre von Jesus Christus. Ja. Aber der in beiden reinkommt. Wahrscheinlich durch eine leviathanische Ehe, habe ich gelesen, aber ich verstehe es nicht. Ist mir auch egal. Jedenfalls ist er in beiden Stammbäumen drinne. So ein, weißt du, und Gott kommt hier und sagt so, hey, ich werde dir, das, was aus dir kommt, der ist schon fest. Und das ist ein Siegelring. Das ist ein Ring des Königs, der Macht und des Sieges, der Wasser auch versiegelt, so ein, das versiegelt bleibt. Ja. Und ich werde euch jemanden schicken, so ein, und das ist mein Diener. Und der wird euch dienen. Nun, von diesem Tag an, da wird die Ungerechtigkeit weg sein, ne? Und er spielt hier auf das tausendjährige Reich hin, wo nur noch einer König ist und nur einer regiert und die ganze Welt zu ihm kommt, um ihn anzubeten, Jesus Christus. Ja. Es sind all dieses Leid und all dieses Hin und Her, dieses Arbeiten und Mühen, jeden Tag aufstehen und kämpfen, so ein, wird dann ein Ende haben. Ja. Weil wir dann nicht mehr mehrere Herren haben, die wir dienen können, sondern weil es dann nur noch einen Herrn gibt, den wir dienen können. Und das wird Frieden bringen für alle. Ja, zumindest die 1000 Jahre. Weißt du, wir haben was, worauf wir uns freuen, und das ist die dritte Sache, die die Christenheit heutzutage schwach macht, dass wir vergessen haben, Kraft darin zu finden, dass Jesus kommt. Dass er wiederkommt und dass es einen Tag X gibt, wo das hier alles einfach aufhört. All unsere Bemühungen, all unsere Hobbys, all das, was wir bauen, all das, wofür wir kämpfen, wovor wir Angst haben, all diese ungerechte Politik in der Welt, all diese ungerechten Menschen und Taten, das wird alles zu einem Stillstand kommen und Gott wird dann alles neu machen. Das gibt Kraft und Hoffnung. Weil wenn ich meinen Jesus erwarte, dass er jederzeit wiederkommen kann, einfach so, wie ein Dieb in der Nacht und nicht berechnet. Ja, ich kenne die ganzen Offenbarungen, ich gucke mir politisch die Nachrichten an, ich kann das berechnen, das ist jetzt noch nicht. So ein, ne? Aber wie schnell ein Königreich fällt, innerhalb von Minuten manchmal, und ein neues dasteht, ein neuer Herrscher, der bestimmt, das wissen wir aus der Geschichte. Ne? Jesus kann jederzeit kommen. Und so sollen wir auch ihn erwarten, ne? Dass er bald da ist. Und wenn du einen Blick hast als Mensch Gottes Sohn, ja, Gott kommt bald, dann, und es dir ehrlich ist und ernst, Sohn, dann sondierst du auch deine Freizeit ganz anders. Ne? Weil dann macht vieles, was ich jetzt machen würde, gar keinen Sinn. Und dann kommt da eine Not rein für meinen Nächsten, weil ich weiß, wenn Jesus kommt, dann gibt es keine Chance mehr. Dann fange ich an, ins Gebet zu gehen und zu kämpfen für meinen Nächsten, für meine Familie, für meine Kinder, so ein, auch für meine Ehe, so dass es ein Zeugnis ist für meine Kinder. So ein, dann fange ich an, in der Gemeinde zu sein und mich auszustrecken nach Gaben, um zu geben, weil ich weiß, die Zeit ist da und wir Christen müssen uns stärken. Wir müssen füreinander da sein, uns erinnern. Wir sind dazu verpflichtet, dass jeder Einzelne hier rausgeht und irgendwie was Neues bekommen hat. Dann bin ich verpflichtet, als einzelner Mensch mich in Agape zu lieben und eine stille Kammer zu suchen. Nun, für mich, meine stille Kammer, das ist mein Privatleben, da wo ich allein bin, jedes Mal. Und auch da muss ich treu sein. Und wenn ich nicht schaffe, alleine zu lernen, treu zu sein, in dem, wovon ich so überzeugt bin, was ich so liebe und was ich gern predige, bin ich auch nicht fähig, jemand anderes irgendwie zu lernen und Zeugnis zu sein. Dieses Geistliche, diese Agape fängt nicht bei meinem Nächsten an, das ist wichtig. Die fängt bei mir persönlich an. Ich muss zu dem Punkt kommen, wo ich von mir aus sage, ja, bei mir muss es anfangen. Wir sind schnell drin zu sagen, ja, lass es bei uns anfangen, fange an zu wirken, mach dich lauter, greif du mehr ein, lass mehr geistliche Früchte, mehr Wachstum, mehr Menschen retten, so ein, mach uns reif, so dass wir andere lernen können, damit sie selber fähig sind, mit dir zu laufen. Da drin sind wir gut und leicht, aber viel wichtiger als das ist der Schritt, der davor kommen muss. Ich als Individuum bin gerettet. Meine Kinder sind nicht gerettet, nur weil ich gerettet bin. Meine Frau ist nicht gerettet, nur weil ich gerettet bin. Selbst wenn es im Vers gibt, du und dein Haus. Aber das hat Jesus zu der Familie gesagt. Und das Haus war errettet. Ne? Sondern ich bin berufen, als Individuum zum Thron der Gnade zu kommen und zu sagen, Herr, bei mir fang jetzt an, unabhängig davon, wer mitzieht oder nicht. Und dann bin ich ein Zeugnis. Erstmal in meinem kleinen Kreis, in meiner Familie, vor meinen Kindern, vor meiner Frau, vor meinen Freunden und Bekannten. Und dann bin ich ein Zeugnis für die Gemeinde. Und dann sind wir ein Zeugnis für die Welt. So. Weißt du, dass wir fallen und schwach sind, das ist total egal. Die ganze Bibel lehrt davon, dass Gott das weiß und dass das einfach dazugehört. Ja. Aber es geht doch nicht ums Fallen, sondern darum, so dass Gott uns Fliegen beibringen will. Und um das zu tun, müssen wir mehrmals fallen und stark werden. Mehr und mehr. So, und Und das sollten wir als Zeugnis geben, nicht nur für uns, sondern für alle unsere Geschwister. Weil wir alle kennen das Gefühl, wie es ist, zu fallen und hilflos zu sein und sich nicht wehren zu können. Kraftlos zu sein, einfach zuzugucken, wie man fällt und den Boden näher kommen sieht. Aber wir können uns sicher sein, das können wir jedem Bruder und jeder Schwester sagen, selbst die, die gerade vielleicht einen Fall haben, ne, und die Kraft auch verlassen ist und die sich einfach nicht alleine hochziehen können, so, und wir können kommen und sagen, Gott ist da und ich fäng dich auf. Du bist nicht verlassen und verloren. Sondern du steckst mittendrin in Gottes Willen, seiner Liebe und Gnade. Vater, ich danke dir, dass du uns Freiheit geschenkt hast. Ja, und dass wir alle erwachsen werden. Wir wollen wegtun, was kindlich ist, wenn wir erwachsen sind in den Bereichen, wo du uns reifen lässt. Ja, und Männer und Frauen Gottes werden, so die Verantwortung tragen wollen und die mit Ehre tun. Ich danke, dass du uns sagst, dass wir immer, solange wir hier in dieser Zeit sind, so deine Jünger sind und Schüler. Dass wir nie hier zu dem Lehrer werden, der fähig ist, alle zu lernen. Ja, wir sind alles deine Kinder und ich danke dir, dass du einen wundervollen Plan mit jedem Einzelnen hier in diesem Raum hast. Ja, das unabhängig davon, wie erwachsen oder wie stark derjenige auch ist. Ja, bitte lass uns dich finden. Ja, wir wollen nicht das Erste verlassen, die erste Liebe, nämlich die Gemeinschaft mit dir. So. Hilf uns, unsere stille Kammer zu finden. Hilf uns und erinnere uns daran, dass wir die Ruhe suchen, um uns selbst zu finden und ja, dich dann als Spiegel darin zu erkennen. Ja. Hilf uns, stark zu sein und zu arbeiten an den Sachen, wo jeder von sich aus weiß, da muss dran gearbeitet werden. Das ist Baustelle. Hilf uns dabei, dass wir nie zu dem Punkt kommen, wo du zu uns rufst, du hast die erste Liebe verlassen. Ja, und die erste Liebe war nicht dein Wort lernen und studieren, Lieder singen oder in die Gemeinde gehen oder anderen dienen und putzen. Ja, das ist nicht die erste Liebe. Vater, ich danke dir, dass du uns lehrst, was Liebe ist. Also bitte hilf uns, diese Liebe tiefer und tiefer zu erkennen. Das bitte ich auch für unsere Kinder, segne sie, dass sie ja wirklich einfach wissen, wer du bist und wo du bist und dass du immer da bist. Und hilf uns als Eltern noch, sie so zu erziehen, wie du uns erziehst. Hilf uns, sie nicht zornig zu machen, sondern weise. Amen.
Thank you.